Kerstin hat schon angedeutet, dass es heute schwerpunktmäßig in diesem Gottesdienst um unser Jahreswort geht. Das Jahreswort der Gemeinde, das wir um die Jahreswechselzeit gezogen haben. Jeder für sich persönlich eins, aber auch eins für die Gemeinde. Und das ist für uns jetzt ein Wort, über das wir miteinander vertieft nachdenken möchten. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Wer von euch, der sich besser in der Bibel auskennt oder vielleicht vor kurzem reingeschaut hat und deswegen weiß es, wo steht dieses Wort? In welchem Zusammenhang in der Bibel? Das klingt schön. Das ist eine gute Richtlinie. Aber wo steht es, in welchem Zusammenhang? Ja, da kommt schon und da seid ihr auf der richtigen Spur. Jesus wurde durch Johannes den Täufer präsentiert. Es ist der, auf den es ankommt. Jesus lässt sich von ihm taufen. Und Gott autorisiert ihn, indem er sagt, das ist er. Auf ihn schaut, auf ihn hört und der Heilige Geist kommt am Ufer von Jordan über Jesus herab. Jesus nimmt ihn wahr und dann geht er zurück. Und dann heißt es, und da setzt unser Text jetzt an, der ist übersetzt mit Versuchung Jesu. Eigentlich sind das drei Versuchungen zugleich. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, heißt es bei Matthäus 4, Verse 1 bis 11. Auch Markus spricht darüber, aber nur in zwei Sätzen, dass Jesus zurückkam von Jordan und wurde in die Wüste geführt und dort versucht und lebte zwischen den Tieren und Engeln dienten ihm. Lukas geht nochmal intensiver darauf ein, ähnlich wie Matthäus, aber etwas verstellt die Versuchungen an sich von der Reihenfolge. Matthäus gibt diesem Text ein bestimmtes Gepräge und ich lese es einfach uns in vor. Danach wurde Jesus von Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte lang gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine hier zum Brot werden. Aber Jesus wehrte ab, nein, in der Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Soweit Günther Reichen. Ich lese noch die zwei anderen Versuchungen. Da nahm ihn den Teufel mit in die heilige Stadt Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring herunter, forderte er Jesus auf. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf Händen tragen, sodass du nicht einmal an einen Stein stoßen wirst. Jesus entgegnete ihm, in der Schrift steht aber doch auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, sagte er. Aber Jesus wies ihn ab. Weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, dein Gott, an und diene nur ihm. Da ließ der Teufel von ihm ab und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. Ein sehr, sehr schwerer Text, sehr komplexer Text und ein Text, in den es sich sehr lohnt zu vertiefen. Es wäre zu schade, wenn wir nur diesen einen Satz miteinander jetzt einfach sozusagen für uns herausnehmen und darüber reden, ein paar Leitlinien herausarbeiten und danach das ganze Jahr lang leben. Oder auch darüber hinaus wünschenswert. Ich möchte gerne schon diesen ganzen Kontext mit euch im Blick halten, wenn es um dieses Jahreswort für die Gemeinde für dieses Jahr geht. Ich möchte gerne heute aufgrund der Gottesdienstkürze, wir feiern auch das Abendmahl, nur eine Einleitung bringen. Und in den weiteren Predigten werde ich das Thema etwas intensiver entfalten in Form von einer Predigtreihe. Wozu das Ganze hier? Wüste. Wüste ist kein positiver Begriff. Versuchung. Drei zugleich hintereinander, auf intensivste Weise. Auseinandersetzung. Die Frage nach der Richtigkeit. Wozu das Ganze? Kann das nicht viel einfacher gehen? Muss es immer so schwer sein mit dem Glauben, mit den Fragen nach Gott, mit unserer inneren Kraft, mit unserer Richtigkeit, mit dem, was am Ende richtig zählt und stimmt? Und hier gerade bei Jesus selbst, der ist doch korrekt, der ist doch Gottes Sohn. Wozu braucht er diese ganze Geschichte mit Wüste, Auseinandersetzung und Richtigkeit? Aber so ist es mit der Bibel, so ist es auch mit dem Glauben. In der Bibel steht wirklich alles drin, was irgendwie zu unserem Menschenleben dazugehört oder dazugehören könnte. Und die Bibel verschont, verschönert nichts. Die Bibel ist ein sehr reales Buch. Ein Buch des Lebens und das Buch vom Leben und für das Leben. Deswegen lohnt sich in der Bibel auch intensiv zu lesen und die Impulse, die man bekommt, immer wieder auf sich selbst zu übertragen und in das eigene Leben aufzunehmen. Die Bibel verschönert nichts. Die Bibel idealisiert nichts. Die Bibel ist ein Buch, das wirklich in jeder Hinsicht wahrhaftig ist. Und hier der Sohn Gottes, der hätte das alles vielleicht gar nicht gebraucht. Und dennoch wird gesagt und deutlich gemacht, er braucht das alles. So sehr ist er Mensch geworden. So sehr hat er mit unserem Mensch zu tun, dass er persönlich das vielleicht nicht gebraucht hätte, aber mit uns verbunden und für uns erlösend macht er vieles mit. Und schließlich ist er nicht gleich als Gottes Sohn da gestanden. Er musste auch sozusagen sich selbst finden. Er musste sich genauso taufen lassen, genauso entscheiden lassen und auch genauso vom Heiligen Geist erfüllen lassen, wie jeder andere Mensch, der mit Gott leben möchte. Er hatte auch einen gewissen Reifungs-, Wachstums- und Entwicklungsprozess durchgemacht, um zu seiner Berufung, Bestimmung zu finden und die Kraft zu entwickeln, die Speerspitze zu entwickeln, mit der er in die Tätigkeit einsteigt. So sehr war er Mensch, obwohl ganz Gott. Das gehört überhaupt zum Leben in dieser Welt, dass wir ständig in den Diskrepanzen stecken, in den Widersprüchen, wo wir immer wieder entscheiden uns müssen, für oder gegen. Was ist richtig? Auch Gottes Sohn bleibt es nicht erspart, auch er muss diesen Weg gehen. Und hier ist die Rede davon, dass er nicht selbst hingegangen ist in die Wüste. Auch seine guten Eltern, die fromm waren, haben ihn nicht geschickt in die Wüste. Auch nicht die Rabbiner, zu denen er zu der Zeit nur gute Kontakte hatte und die ihn wahrscheinlich auch wertgeschätzt haben und auch gut im Blick hatten im Sinne von dem, was wird aus dem Jungen. Auch sie haben ihn nicht geschickt in die Wüste. Es heißt hier merkwürdigerweise, der Geist Gottes selbst, der gerade über ihn heruntergekommen ist, am Jordan nach der Taufe, sendet ihn in die Wüste. Bei einem der Evangelisten heißt sogar, er treibt ihn in die Wüste. Geht man in die Wüste, wie sie uns vor Augen erscheint, was wir alle damit verbinden, geht man in die Wüste freiwillig? Wer wünscht sich die sogenannten Wüstezeiten. Wir kommen gerade vom letzten Jahr von Hagar, die Jahreslosung. Ja, Gott sieht, aber das geschieht in der Wüste mit dieser Frau, die herausgetrieben worden ist von Menschen, von ihrem Schicksal, von der Härte des Lebens. Dort begegnet sie Gott. Aber so ist auch der Charakter der Wüste. Wir gehen nicht gerne hin. Wir werden dahin getrieben, gedrängt. Das Leben macht es mit uns. Oder andere Menschen es mit uns. Oder wir selber verursachen durch bestimmte Lebensführung oder durch bestimmte Entscheidungsart für unser Leben, dass wir in die Wüste geraten. Entweder peu à peu, Schritt für Schritt, weil wir uns nicht darum frühzeitig genug kümmern, dass wir nicht in die Wüste geraten, oder wir sind plötzlich in der Wüste, wodurch auch immer. Ja, Wüste ist ein Ort, den man nicht mag. Und dennoch gehört die Wüste unmittelbar zum Menschenleben dazu. Tiere halten sich von alleine in der Wüste, wenn sie dazu bestimmt sind, dort zu leben. Und sie kommen damit auch klar, übrigens. Es wird auch gesagt, Jesus war in der Wüste mit den Tieren in einem Paralleltext. Die wohnen dort. Und in unserem Text heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Der Mensch. Im Alltag kümmern wir uns hauptsächlich um das Brot, um den Wohlstand, um die Sicherheit. Die Tiere kümmern sich um das Meer vom Brot nicht. Sie sind einfach so in ihrer ganzen Lebensführung eingestellt, dass sie Hauptsache sich vermehren und Hauptsache ihre Nahrung bekommen. Auf welche Weise auch immer, friedlich oder durch Gewalt, das ist sowieso eine Geschichte für sich, aber mehr als Nahrung braucht eigentlich die übrige Schöpfung nicht. Nahrungszufuhr für die Pflanzen und etwas zu essen für die Tiere. Der Mensch lebt. Leben ist mehr als nur existieren. Da geht es auch um die Qualität. Da geht es auch um den Sinn, um die Erfüllung, um die Richtigkeit, um das Bleibende. Tiere müssen sich darum nicht kümmern, auch die Pflanzen nicht. Aber der Mensch wohl. Und scheinbar, wenn es um Wachstum geht, um die Reifung, um das Resultat dessen, was wir aufnehmen, verinnerlichen, verstoffwechseln durch unsere Auseinandersetzung mit den Themen des Lebens. Wenn es um das Produkt unseres Lebens geht, geht es wahrscheinlich nicht ohne Wüste, ohne Auseinandersetzung, ohne Reibung. Ohne Suchen und Fragen, ohne Klopfen und Bitten und Beten und Flehen. Und da ist die Wüste etwas, was für uns Menschen schon fast vorprogrammiert, weil wir eben in dem alltäglichen Geschehen dazu tendieren, einfach zu leben im Sinne von, es lebt sich, es geht. Es ist alles okay. Und was nicht okay ist, das können wir gerne schön zudecken, das können wir gerne auch schön verschieben, morgen, übermorgen, danach, irgendwann, wenn ich mehr Zeit habe, mehr dafür offen bin, mehr ausgeruht, mehr Lust habe. Aber sonst plätschert der Alltag so vor sich hin und wir merken, ja, das ist so und zugleich ist in uns eine Sehnsucht nach mehr dabei. Wo wir merken, der Alltag gibt uns noch nicht alles, was wir richtig brauchen. Es ist alles geregelt, strukturell, vom Wohlstand, von der Sicherheit her. Auch durch Versicherungen ist unser Leben umrahmt von vielen, vielen Zusprüchen, wo Dinge einfach gut dastehen. Und dennoch haben wir immer wieder diese Sehnsucht, es gibt noch mehr und eigentlich möchte ich noch mehr. Aber was ist das? Und diese Dinge müssen sich herauskristallisieren. Mehr als Brot. Mehr als Gewohnheit, mehr als Struktur, mehr als Sicherheit. Obwohl das alles gut ist. Das versteht bitte das nicht, dass ich kritisch meine. Aber dieses Meer, danach verlangt uns unser Leben lang. Und dieses Wort spricht genau das an. Der Mensch braucht noch mehr als das, was er sich aufbaut. Alleine und zusammen. Weil er vom göttlichen Wesen her ist. Er ist mit diesem Funken Gottes in sich unterwegs und er kann nicht einfach wie Tiere nur satt sein und zufrieden und glücklich. Er braucht noch mehr, nämlich diese innere Erfüllung und die Frage nach dem Sinn, wozu bin ich da und was zählt in meinem Leben und das, was ich gemacht habe, das hat einen guten Charakter. Diese Antworten brauchen wir in uns. Und dann heißt es, wir brauchen mehr. Und Gott spart nicht. Gott macht sein Laden nicht zu. Um 20 Uhr oder am Wochenende. Gott lässt sein Laden offen. Kommt immer Zeit, alle Zeit zu mir. Wer auch möchte, es ist immer für euch alles da. Ich gebe euch, dass ihr erfüllt werdet. Dass eure Seele zur Ruhe kommt, sagt Jesus. Kommt alle zu mir. Ich werde euch erquicken. Ich werde euch geben, dieses Meer, wonach ihr verlangt, was euer Alltag euch nicht geben kann. Und das heißt auch, umsonst müht euch ums Brot. Brot ist noch nicht alles. Ich gebe euch mehr. Kommt zu mir. So ist dieses Wort für mich nicht nur eine Herausforderung, sondern eine klare Einladung an uns als Gemeinde, wirklich in diesem Meer Gedanken und Haltung unterwegs zu sein, durch die Tage dieses Jahres und weiter. Und da gehen wir leider nicht freiwillig in diese Wüstenzeit. Und unsere Eltern schicken uns nicht unbedingt hin und unsere Pastoren auch nicht. Meistens geraten wir in die Wüste, gehen unfreiwillig, finden uns plötzlich durch Krise, durch Umstände in die Wüste ein. Und dann fällt uns auch schwer, das Thema Wüste zu bewegen, anzunehmen und darin aufzuhalten. Das mögen wir einfach nicht. Aber es gehört eben dazu. Und nun, wie löst man diese Spannung? Wie brauchen wir Jesus, die Wüste, diese Zeit der Auseinandersetzung, damit wir wachsen und reifen können und zur richtigen Entscheidung kommen, aber wir mögen sie nicht. Und wenn wir in der Bibel lesen, das gehört fast zur Tradition dazu. Menschen, die etwas in der Bibel erreicht haben, die wirklich auf die Spuren Gottes gekommen sind und etwas dadurch entstanden ist, sind in der Wüste gewesen. Mose war in der Wüste, lange Zeit. Mit seinen Krisen, mit seinen Ängsten, mit seinen Bedenken auch gegenüber sich selbst. Wer bin ich schon? Aber er war in der Wüste. Und in der Wüste begegnet ihm Gott aus Intensivste. Und dieser Mann macht was draus. Hagar, haben wir angesprochen, war in der Wüste. Das wirkt sich unglaublich auf ihr Leben aus. Elia, der Prophet, war in der Wüste. Mit einem absoluten Burnout. Völlig falsch gehandelt und viel zu viel gehandelt. Und da begegnet ihm Gott und bringt ihn auf eine andere Linie. Jesus geht in die Wüste. Johannes der Täufer war in der Wüste. Es gibt eine Tradition in der kirchlichen Geschichte, die Wüstenväter. Das sind die Gründer unserer Kirche, unseres Glaubens. Im dritten Jahrhundert war eine richtige Expansion in die Wüste zu gehen. Einerseits wegen Verfolgung. Es gab noch eine intensive Verfolgung im dritten Jahrhundert. Aber andererseits, weil die Menschen suchten nach dem Kern, nach der Wahrheit, nach dem Eigentlichen des Lebens. Sicherlich viel mit Askese und mit Verzicht verbunden. Aber die Bewegung war richtig. Also Wüste gehört zu unserer Frömmigkeit dazu. Und bis heute haben wir Orte, wie wir so ein bisschen karg bezeichnen, Klöster oder Ähnliches. Und ich denke, wenn wir geistliches Leben führen, dann lernen wir auf uns selbst zu achten und das Richtige zu tun und wir lernen einfach uns selbst zu führen, unser geistiges Leben zu gestalten. Und wenn jemand das tut, müsste er oder sie für sich einplanen, bestimmte Wüstenzeiten. Die müssen nicht gleich so hart sein, dass man richtig aussteigt und in die Sandwüste fährt nach Israel oder nach Syrien oder nach Ägypten oder woanders hin und dort 40 Tage lang unter schlimmsten Bedingungen hungert und leidet und mit Tieren das den Lebensraum teilt und klimatisch alles aushalten muss. Das muss nicht sein. Es muss auch nicht sein, dass man in eine weiße Wüste geht, wie ich dann immer wieder das im Winter mit Pflege zu tun, einfach auszusteigen, in eine andere karge Landschaft einzusteigen und auf diese Weise auch etwas zu erleben, was intensiv ist. Es ist wichtig, dass man als geistlicher Mensch, der Mensch, der sich geistlich führt und führen lässt, für sich solche Auszeiten plant oder wenigstens die bewusst zulässt, annimmt und gestaltet. Auszeiten, aussteigen aus dem Komfortablen, aus dem sogenannten Alltag, aus dem, was ich geregelt habe, was für mich geregelt worden ist. Dass ich die Strukturen einfach mal verlasse, die Gewohnheiten einfach mal ein bisschen mal aus der Hand gebe und gehe ein Stückchen in die Einsamkeit. Auszeit von dem Betrieb, Auszeit von dem Anspruch, Auszeit von dem Fädenziehen oder ein Zahnrädchen sein in einem riesig großen Mechanismus. Aussteigen in die Zeit der Einsamkeit. Auszeit. Verzicht. Konzentration. Kontemplation. All diese Begriffe gehören dazu. Und Menschen, die das tun, die erleben garantiert zu 100%, dass ihnen früher oder später mittendrin in dieser Auszeit irgendwie Gott begegnet. Es ist wie eine Regel, sobald du in die Auszeit gehst, bist du in einer Inzeit mit Gott. Du gibst etwas auf, du verzichtest etwas und bekommst zugleich aber genau das, was du seelisch hier nicht aufnehmen kannst oder geistlich, aber hier bekommst. Denn Gott hält sein Laden nicht zu. Und dieses Unterwegssein, dieses sich loslösen, losmachen, ein bisschen weniger abhängig sein, ein bisschen mehr suchend und fragend und auf höhere Kraft angewiesen zu sein, das lässt uns vieles entdecken. Wir kommen zurück oft zu Gott in der Wüste, in der Auszeit, wie auch immer sie geformt ist. Und wenn wir zu Gott zurückkommen, kommen wir auch zu uns selbst zurück. Es ist auch gesund übrigens, in die Wüste zu gehen, in die Auszeit zu gehen, weil man sich dabei meistens mehr bewegt. Ich bin in meinen 3 Wochen viele Kilometer gelaufen. Man bewegt sich. Man ernährt sich anders, weil man auch verzichtet, fastet oder gewählter ist. Es ist gesund, auch an der Stelle. Oder man entdeckt viel Neues, weil man sich für das Neue öffnet, in das Neue einsteigt. Man entdeckt sich auch als Person in diesem Neuen, im Kontext des Neuen. Und man lernt eine ganz neue Umgebung kennen. Man lernt und man wächst viel dazu, inwendig und auch nach außen. Und das geschieht, damit man für die neuen Zeiten, die vor uns stehen, gerüstet wird und die alten Zeiten und alten Fragen aufarbeitet oder einarbeitet in seine Biografie. Und plötzlich entwickelt sich so eine gewisse Berufungslinie oder Lebensführungslinie oder mein Leben mit Gott und wie auch immer man das nennt, es kristallisiert sich immer mehr heraus. Und das ist wirklich dieses Mehrwert, von dem hier in unserem Wort gesprochen wird. Es gibt mehr als nur Brot, als nur Strukturen, als nur das, was wir sichern und was wirklich am Ende funktioniert. Und in der Wüste wandeln sich die allgemeinen Wahrheiten zu meinen Wahrheiten. Das, was wir allgemein für wahr halten, was lebenswert ist und was wir auch miteinander auch richtigerweise gestalten, plötzlich wird das zu meinem Fundus, weil ich mit den ganzen Auseinandersetzungen im Inneren dazu immer wieder neuen Zugang bekomme. Die allgemeinen Wahrheiten des Alltages werden aktualisiert für mich zu meinen Wahrheiten, zu meinen Entscheidungen. Und allgemeine Erkenntnisse des Guten werden zu meinen persönlichen Erkenntnissen des Guten, weil ich mich dazu durcharbeite, durchbete, durchfaste oder wie auch immer. Das bekommt alles mehr Gesicht, mehr Form und mehr Konkretion. Es wird konkreter. Und das brauchen wir für mehr Profil, für mehr Handlungsmöglichkeit im Alltag. Es ist nicht gut, wenn alles nur allgemein ist und wir nur allgemein funktionieren. Auch wenn wir eine gute Ethik haben, ein gutes Verhalten haben. Wenn es nur allgemein ist, dann ist es zu wenig. Es muss geschärft werden. Profil, Konkretion. Dann greift es auch besser in die Fragen des Lebens und in die Situation des Alltags. Deswegen möchte ich gerne euch diese Einleitung so auf diese Weise, wenn wir das Wort noch systematisch in den nächsten Gottesdiensten entfalten werden, so mitgeben. Diesen Aspekt der Konkretion, ja der Reinigung. Die Wüste, die Auszeit reinigt. Nicht kultisch, sondern es entfällt vieles, was uns sonst belastet und uns immer wieder auch ablenkt. Das Eigentliche kristallisiert sich heraus, im Sinne von Klarheit und Ausrichtung. Hier im Sinne von Jesus kristallisiert sich ganz deutlich heraus, ich habe eine Berufung. Ich habe eine Aufgabe. Ich habe einen Weg. Ich bin was? Ich bin wer? Das habe ich schon selbst erlebt in mir, indem ich mich mit dem Dosar auseinandergesetzt habe, indem Gott mich jetzt bestätigt. Aber indem ich jetzt diese Versuchung in der Wüste bestehe, gehöre ich nochmal ganz klar und konkret Gott. Ich stelle mich definitiv und ausdrücklich bei all diesen Fragen, bei all diesen Versuchungen auf seine Seite. Ja, in der Wüste stellt sich immer wieder diese Frage, wem gehöre ich eigentlich? Was bestimmt mein Leben? Wer hält eigentlich das Lenkrad meines Lebens in seiner Hand? Und hier geschieht in diesem Fall von Jesus ganz klar, ich bin wer? Ich bin was? Von meinem Sein, von meiner Berufung. Ich könnte vieles, aber ich mache mich abhängig von Gott. Torah, die Zitate, die Jesus hier aufsagt, sind alles Zitate aus der Bibel. Und ich vertraue mich einfach Gottes Treue und Gottes Führung an. Ich halte mich an dem Geländer, dass Gott mich am Ende beruft und führt. Ich bin am Ende von ihm abhängig, auch als Gottes Sohn. Das wird sich dann später noch am Kreuz zeigen und kurz vor dem Kreuz noch eine andere Versuchung und bei der Auferstehung sowieso. Wer sich in die Wüste aufmacht, thematisiert am Ende die Fragen, wem gehöre ich und wer hat die Hand auf meinem Lebenslenkrad. Und mit diesen Worten werden wir in den nächsten Gottesdiensten noch etwas intensiver in die Tiefe gehen.